Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, 6:55, wir starten fast ganz pünktlich. Ich und wir freuen uns sehr, dass Sie heute zur 47. Innovation Night hier ins Competence Center Rheintal gekommen sind. Wir hatten bei der 46. einen spannenden Vortrag und eine spannende Diskussion zum Thema Innovation im Bildungssystem mit Andreas Salcher. Heute haben wir ein etwas anderes Thema. Wir befassen uns mit den Social Media Plattformen und Manipulationsmöglichkeiten dort. Wenn ich von wir spreche, dann spreche ich im Namen der Organisationen, die hinter dieser Veranstaltung sind. Prisma Unternehmensgruppe mit dem Chef Bernhard Oels unter uns, die Wirtschaftsstandort Vorarlberg Gesellschaft, Katharina Lindner hier, Fachhochschule Vorarlberg, Vorarlberger Nachrichten, Markus Reit heute, Geschäftsführer von Rusmedia hier und ich, Matthias Butscher von der Industriellen Vereinigung. Wir freuen uns gemeinsam, dass wir Sie heute hier begrüßen dürfen. Ganz besonders begrüßen wir natürlich unseren heutigen Referenten, der die Reise aus Deutschland hierher gemacht hat. Herzlich willkommen, Herr Orestis Papakyriakopoulos. Herzlich willkommen. Den Ablauf der Innovation Night kennen viele, weil ich einige bekannte Gesichter schon gesehen habe. Unser Referent wird circa 40 Minuten vortragen und anschließend gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also bitte überlegen Sie sich gerne schon während des Vortrags eine Frage, Kritik, Anregung, was auch immer. Und im Anschluss gibt es dann etwas zu essen und Getränke. Das Thema heute oder der Titel, unter welchem der Vortrag steht, ist wie viel Manipulation ist okay? Fake News und künstliche Intelligenz im Social Media Zeitalter. Social Media, das Thema ist heute nicht mehr das Innovativste, es war damals sehr innovativ, aber heute sind Social Medias überall. Wir sind alle tagtäglich damit konfrontiert, in der Wirtschaft, wenn man versucht, Kunden zu werben, in der Politik, auch ein Schwerpunkt heute, wenn es darum geht, Wählerstimmen zu gewinnen, aber auch privat, wenn man kommuniziert miteinander, ist jeder mit Social Media ständig in Kontakt. Es werden sehr viele Informationen geteilt, sehr viele Informationen werden herumgeschickt. Die Frage ist, sind diese Informationen wahr oder nicht wahr? Speziell schwierig wird es, wenn Informationen, beispielsweise unwahre Informationen, sehr oft geteilt werden, zigmal, hundertmal, tausende Mal, wo es noch schwieriger anschließend wird, ob diese Informationen wahr sind. Sogenannte Fake News, oder das ist meine Erklärung zumindest, für Fake News. Wir freuen uns da einen Einblick heute zu bekommen. Ein paar Worte vielleicht noch zum heutigen Vortragenden. Er lehrt an der Professur für Data Science an der Technischen Universität in München. Er analysiert also die Prozesse zwischen Politikwissenschaften und Datenwissenschaften. Spannendes Feld. Konkret forscht er auch an dem Thema der Beeinflussung und Manipulation im deutschen Social Media oder in der deutschen Social-Media-Welt. Da gibt es sicher auch noch anschließend die ein oder andere Frage. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind und ich darf Sie jetzt auf die Bühne bitten. Bitte.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bedanke alle Partner. Ich freue mich, hier zu sein und über Manipulation, Fake News, Social Bots in sozialen Medien zu reden. Eine Minute die Präsentation zu öffnen. Okay, so. So, worüber werden wir heute reflektieren? Über Fake News, Social Bots, Trolls und KI-Algorithmen. Also die Welt der letzten Jahre hat sich verändert. Jeder benutzt soziale Medien oder fast jeder. Und immer mehr Leute benutzen soziale Medien, sich zu informieren. Das bedeutet auch, dass ein Strukturwandel in politischer Kommunikation stattgefunden hat. Es gibt nicht mehr so viele Gatekeepers. Die Journalisten haben nicht so viel die Kontrolle über was man sieht, sondern Politiker, und jeder von uns kann eine Nachricht posten und in diesem Prozess teilnehmen. Damit wir diese Themen analysieren, ist es vielleicht von einfachen Fällen anzufangen. Zum Beispiel hier ist es, ihr seht den Instagram-Profil von Frau Merkel, den Kanada-Gipfel, G7-Gipfel für Umwelt. Ihr könnt sehen, okay, dieses Foto war überall in den Medien, auch in den Mainstream-Medien. Was kann man daraus extrahieren? Ist Merkel sieht stark und Trump wie das kleine Kind sieht so böse ein bisschen. Das hat die ganze Welt gesehen. Und wir haben dieses Bild interpretiert. Es würde ganz anders, wenn die Medien dieses Bild benutzt hatten. Sie lachen, es ist als ob es ist Klassenpause und sie sitzen da und lachen und machen Witze und so weiter. Man würde einen ganz anderen Eindruck machen, über was sie diskutiert haben. Und man würde eine noch andere Meinung entwickelt haben, wenn man den Instagram-Profil der japanischen Präsidentin geschaut hat. Wo er sitzt da und er hat die zwei Kinder und er sieht da aus, als er die Macht hat. Und er sagt, okay, ihr müsst jetzt diskutieren und so. Okay, und das ist Donald Trumps Twitter-Profil. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, die anderen Medien machen Fake News. Es war nicht so. Hier sind ein paar Fotos, die anders aussehen. Es war ganz andere, das Klima da im Gipfel. Natürlich, alle Fotos sind kein Fake News. Es gab eine Situation und die Menschen, die Fotografen haben unterschiedliche Perspektiven fotografiert. Und die Medien haben gewählt, welche zu ihnen am besten passt. Aber jetzt kommen wir zur ersten Definition von Fake News. Fake News bezeichnet ein soziales Paradigma. Wir denken immer, dass es zu viel Information gibt und jemand gibt da, der uns eine Lüge sagen wird. Und wir müssen aufpassen und schützen und auch das in unserem Gedankenweise integrieren. Aber das ist eigentlich kein Fake. Das bedeutet eigentlich nicht Fake News. Fake News können zwei Definitionen haben. Wir müssen die echte Fake News lokalisieren, damit wir das Phänomen nüchtern betrachten können. Erste Definition, die ich heute sagen werde, ist, Fake News kann irreführende Information in eine Geschichte sein. Das bedeutet, eine Nachricht ist hundertprozentig wahr, aber es wird so präsentiert, dass man bestimmte Gefühle verursacht werden oder eine Missinterpretation der Situation stattfinden kann. Das kann absichtlich oder unabsichtlich sein. Vielleicht, wenn ich einen Text schreibe, ich bin sehr sentimental und ich schreibe meine Perspektive und am Ende der andere wird das anders interpretieren. Oder es kann auch absichtlich sein. Ich möchte den Text so schreiben, dass es ein anderes Signal zu dem Leser übermittelt wird. Wir werden Formen dieser von Fake News, die irreführenden Informationen nachher sehen. Und der klassische Definition ist, dass eine Nachricht falsche Informationen beinhaltet. Was bedeutet das? Ich erfinde eine Lüge, wenn ich absichtlich Fake News verbreiten möchte und ich schreibe eine Story darüber. Natürlich, es kann auch unabsichtlich sein. Ich höre meinen Nachbarn eine Geschichte von meinem Nachbar und ich gehe und ich schreibe das im Facebook. Die Geschichte ist falsch, aber ich habe Fake News verbreitet. Okay? So, wir wissen jetzt mehr oder weniger, was Fake News sein kann. Wo haben zum ersten Mal Fake News als Konzept aufgetaucht? Wir sind vor den 2016 US-Wahlen und ein Beispiel von Fake News ist das berühmte Pizzagate. Das ist eine Conspiracy Theory, eine Verschwörungstheorie. Was passiert? John Podesta, der Campaign Manager von Hillary Clinton, wurde hier gehackt und die E-Mails wurden in WikiLeaks publiziert. Und in 4chan, eine Online-Plattform, haben die Nutzer diskutiert und sie haben interpretiert, dass die Pizza-Bestellungen von Podesta mit der Pizzeria Comet waren eigentlich Bestellungen für Pädophilie. Und eine ganz krasse Geschichte wurde verbreitet, dass in der Pizzeria Kinder waren und pädophilische Filme gedreht wurden. Und da gab es ein ganzes Netzwerk von Pädophilen, wo auch Hillary Clinton da eingemischt wurde. Und das wurde in 4chan, in Twitter verbreitet und so weiter. Und die Geschichte ist so weiter gegangen, dass ein Mann wirklich bewaffnet ist auf die Pizzeria aufgetaucht, um die Kinder zu befreien. Natürlich gab es keine Kinder in der Pizzeria. Aber das ist ein pures Beispiel, was ein Fake News ist. Natürlich, dass es solche Geschichten gibt, bedeutet nicht per se, dass Fake News die Welt regieren oder dass sie die US-Wahlen, das Ergebnis der US-Wahlen geändert haben oder beeinflusst haben. So, zum Beispiel, es gibt diesen Paper von Alcott et al. Die haben analysiert, was die sozialen Medien in 2016 vor den Wahlen, und sie wollten sehen, okay, wie würden Fake News verbreitet in sozialen Medien. Sie haben gefunden, dass es gab Fake News auf beide Seiten, auch für Demokraten und Republikaner. Aber die Republikaner haben viel mehr die Fake News retweetet oder gepostet und so weiter. Interessant war, dass es war egal, was in einer Nachricht drin war, der Grund, eine Nachricht zu glauben, war, ob jemand Demokrat war oder Republikaner. Wenn eine Nachricht etwas Positives für die Demokraten gesagt hat oder Negatives für die Republikaner, dann wurden Demokraten beeinflusst und umgekehrt für die Republikaner. Aber die Forschung hat kein Ergebnis gebracht, ob Fake News wirklich die Ergebnisse beeinflusst haben. Es gibt auch andere Research Papers, die zeigen, dass wenn es einen Effekt gab, das war sehr, sehr klein. Okay, in unserer Forschung, also an der TU München, wir haben sehr große Datenbanken entwickelt. Mittlerweile haben wir mehr als 1 Milliarde Tweets über die deutsche politische Twitter-Sphäre. Und wir wollten analysieren, ob es solche Manipulationen in den Wahlen in Deutschland 2017 gab. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben alle URLs von den Tweets, von fast 300 Millionen Tweets extrahiert und mehr als 2 Millionen Facebook-Posts. Und wir haben insgesamt 2 Millionen Medien-URLs gesammelt. Das bedeutet, wir wollten sehen, welche Nachrichten in den Netzwerken verbreitet würden. Interessant war es, dass in Twitter gab es in den Top 100 Nachrichten, die gezeigt wurden, es gab kein Fake News. Noch interessanter war, ist, dass 51 aus den 100 Nachrichten relevant zu den Alternativen für Deutschland ist. Es wird weniger erstaunlich, wenn ich zu euch sage, dass Internet gehört zu den Alternativen für Deutschland. Egal ob Facebook oder Twitter, alle reden über diese Partei, wenn es geht um deutsche Politik. Wenn wir zu Facebook kommen, jetzt wird es interessanter. In den Top 100 Nachrichten gab es schon 9 Fake News. Nicht Fake News im Sinne, dass sie Lüge beinhaltet haben, sondern dass sie irreführende Informationen beinhaltet haben. Und alle davon waren relevant zur Flüchtlingskrise. Und hier ist ein Beispiel davon. Ich glaube, es gibt auch eine Nachricht aus Österreich hier. Genau. Unzensiert. Genau. So, und wenn man die Titel liest, man kriegt eine Vorstellung. Zum Beispiel Nummer 3, Claudia Roth fordert mehr Flüchtlinge für Europa. Man denkt, dass sie wahrscheinlich im Artikel sagt, okay, bitte alle Flüchtlinge der Welt, kommt zu Europa, wir werden euch annehmen und so weiter. Eigentlich, was sie gesagt hat, war was ganz anderes. Sie hat gesagt, es gibt ein Problem, wir haben eine Flüchtlingskrise, Menschen sterben im Mittelmeer, wir sollen diese Menschen retten und gesund nach Deutschland bringen, weil wir die Fähigkeit haben, sie zu unterstützen. Das ist, was sie am Anfang gesagt hat, aber das ist der Titel. Wenn man auch die Nachricht liest, was man daraus kriegt, ist was ganz anderes. Oder hier, Merkel will in Afrika für Einwanderung nach Deutschland werben. Es klingt so aus, dann kommt Merkel da in Afrika-Gipfel und sagt, ich mache Werbung, bitte. Das und das könnt ihr machen, nach Deutschland zu kommen. Und so war, ist der Artikel auch geschrieben. Natürlich, was Merkel gesagt hat damals, ist, sie hat gesagt, okay, es gibt bestimmte Regeln, damit man für ein Asylum bewirbt. Und bitte informiert ihr die Leute, damit es der Prozess leichter für sie ist. Okay? Aber wieder, es wird ganz missinterpretiert, was da gemeint ist. Okay, aber was ist der Effekt von Fake News? Wir haben gesehen, okay, in den USA, vielleicht war es klein, aber was kann man tatsächlich darüber sagen? Es gibt diese Studie von Wosugi et al., die in Science publiziert wurde. Und sie haben auch wieder in amerikanischen sozialen Medien geforscht. Und sie haben gesehen, dass Fake News schneller verbreitet in den Netzwerken. Warum aber? Weil sie krassere Geschichten erzählen. Sie haben etwas, das es heißer ist drin. Etwas Überraschendes oder Krasses. Okay? Und deswegen, die Menschen lesen das und sagen, oh, ich muss das zu jemand anderen auch sagen. Deswegen werden sie schneller verbreitet. Interessanterweise, Social Bots, für die wir gleich reden werden, hatten genauso viel normale Nachrichten verbreitet wie Fake News. Das bedeutet, sie haben nicht besonders Fake News unterstützt in ihrer Verbreitung. Sondern Menschen war der einzige Grund, warum Fake News sich verbreitet haben. Und das wieder geht zurück zu den Gefühlen, die die Nachrichten zu ihnen verursacht haben. Okay, gibt es eine Lösung jetzt? Es gibt sehr viele Plattformen, die Fact-Checking-Plattformen mittlerweile, die sagen, wir können zu euch sagen, ob eine Nachricht Fake News ist oder nicht. Leider, das ist nicht so einfach und das ist nicht der Fall. Einen echten menschlichen Journalist kann niemand tauschen. Niemals. Es ist sehr schwierig. Eine Maschine kann das nicht machen. Warum? Weil die Algorithmen suchen nach Mustern. Sie suchen, okay, welche Wörter tauchen auf? Was steht im Titel und was im Inhalt, und sie versuchen Prognosen zu machen. Eine andere Alternative, die diese Plattformen benutzen, ist, sie machen Ranking-Systeme. Systemische Medien kriegen eine positive Bewertung und nicht systemische Medien eine negative Bewertung. Aber natürlich hat damit nichts zu tun, ob was wahr oder falsch ist. Leider, wenn man wirklich sicher sein möchte oder Fakten präsentieren möchte, dann muss man eine systematische Forschung machen. Ein echter Journalismus, Zeit nehmen, Fragen suchen und so weiter. Künstliche Intelligenz ist nicht die Lösung dafür. Sie kann helfen, vielleicht irreführende Geschichte zu entdecken oder mit intensiven Gefühlen drin. Aber das bedeutet nicht, dass Sie wirklich herausfinden können, ob etwas wahr oder falsch ist. Okay, jetzt, wir haben gesagt, okay, sozialen Medien werden Fake News verbreitet. Was noch in sozialen Medien stattfindet, ist Social Bots. Aber erstmal, was sind Bots? Damit wir kommen zu, was sind Social Bots. Bots sind Computerprogramme, die automatisierte Funktionen haben. Meistens machen sie etwas sehr Einfaches, Repetitives, dass ein Mensch keine Zeit hat zu machen, oder möchte nicht so viel Zeit investieren, das zu machen. Zum Beispiel, es gibt immer diese dumme Bots, die in Webseiten auftauchen, hallo, ich bin John, brauchst du Hilfe? Die sehr schlecht sind meistens, man kann nicht so gut mit ihnen kommunizieren, aber das ist ein Bot. Es ist viel billiger und einfacher, sowas zu haben, damit die Menschen ihre Anfragen schreiben, als dass echt ein Mensch da 24 Stunden steht und wartet. Das geht nicht. Okay? Oder es kann auch bösartige Anwendungen von Bots geben. Also der einfachste Hackerangriff, das stattfinden kann, ist durch Bots. Was man macht man? Man macht ein Programm, der die ganze Zeit eine Seite öffnet. Die Seite, der Server der Seite, kann nicht antworten zu all diesen Anfragen und stürzt. Okay, das sind Bots. Was sind Social Bots jetzt? Okay? Social Bots sind automatisierte Social Media Accounts, die wie echte Nutzer aussehen. Sie haben ein Profilbild, sie haben schöne Farben, sie haben einen schönen Namen und sie tweeten, posten, followen, schicken Friend Requests und so weiter und so fort. Manchmal, was sie posten, ist immer Retweets oder Reposts, oder wenn der Mensch sie klug programmiert hat, kommt auch Originaltext raus. Etwas Interessantes. Die meisten Bots befinden sich in Twitter. In Facebook ist es sehr schwierig, einen Social Bot zu haben. Es gibt auch viele Social Bots in Instagram, aber für uns in Political Data Science Group, wo wir über Politik uns interessieren, Instagram ist nicht so wichtig. Keiner öffnet Instagram, um über Politik zu informieren. Man möchte schöne Fotos sehen, essen oder schöne Blicke oder was unsere Freunde machen. Aber man wird in Facebook oder in Twitter über Nachrichten sich informieren. Und das hängt ab auch, warum in Twitter man Social Bots haben kann und nicht in Facebook, vom Geschäftsmodell der Firmen. Weil Facebook ist, das Modell basiert sich auf Werbungen. Sie möchten echte Nutzer, damit sie Microtargeting machen können, personalisierte Werbungen stellen können. Und Twitter basiert auf Venture Capital. Sie suchen Funding und sie interessieren nicht so viel, Werbungen zu machen. Deswegen möchten sie zeigen, dass ich, je mehr Nutzer sie haben, desto besser. Also Social Bots sind auch okay. Okay. Jetzt, Social Bots sind immer nicht immer böse. Okay, es gibt Social Bots, die Nachrichten, wenn Spiegel was einen neuen Artikel stellt im Internet, dann nimmt das Bot und stellt das auch in Twitter. Aber es gibt auch Bots, die versuchen, die öffentliche Meinung zu manipulieren. Manipulieren bedeutet, von Star Wars Sätze zu retweeten und uns Star Wars Fans zu machen, zu Werbung zu machen über Produkte oder schöne Frauen in Instagram zu zeigen, damit der Account viele Followers kriegt und der Besitzer Geld verdient. Okay? Aber auch am wichtigsten, Manipulation bedeutet, dass man politisch die Menschen manipulieren versucht durch Social Bots. Also in Twitter vor allem, man hat gefunden, dass sehr oft organisierte Influence Operations stattfinden. Auch in Facebook früher, aber jetzt ist es viel schwieriger, das zu machen, weil Facebook nach dem Cambridge Analytica Skandal sehr viel die Zugriffsmöglichkeiten beschränkt hat. Okay. Eigentlich, Social Bots erkennen 95% der Fälle sehr einfach ist. Es ist sehr, sehr einfach. Meiste Social Bots machen nur Retweets. Wenn sie einen Account sieht, dass er nur Retweets macht, ist ein Social Bot. Welcher Mensch sitzt nur und macht nur Retweets? Fast keiner. Man möchte auch was schreiben. Deswegen hat man den Account eigentlich. Andere Social Bots, was sie machen, ist, sie machen keine Retweets, aber kopieren die Texte von anderen Profilen und stellen sie da. Und man kann das rausfinden, also sehr leicht, dass es von einem anderen Nutzer war. Und keiner Mensch wird wieder die Texte kopieren und reposten oder retweeten. Okay, oder es gibt hyperaktive Accounts. Welcher Mensch wird 200 oder 300 Posts pro Tag machen? Viele eigentlich, okay? Es gibt unglaublich viele Menschen, die nichts zu tun haben und damit sich beschäftigen. Es ist erstaunlich. Aber meistens sind sie Bots, okay? Accounts, die so viel tweeten. Okay, welchen Einfluss haben sie eigentlich? Erstens, Sie können Nachrichten und Inhalte massiv verbreiten. Wenn ein Account 200 mal, 300 mal pro Tag was schreibt, es wird im Netzwerk verbreitet. Sehr viele Bots, wie gesagt, amplifizieren Fake News oder Verschwörungstheorien. Nicht wieder absichtlich oder unabsichtlich. Man weiß nicht, warum ein Social Bot ist da, okay? Meistens, viele Social Bots, was sie machen, ist, sie schauen die Trending Topics und einfach finden Tweets, die relevant sind und retweeten die. Warum? Weil wenn sie die Trending Topics retweeten, dann kriegen sie mehr Follower. Aber wenn zu viele Inhalte verbreitet werden von Social Bots, das bedeutet, dass Social Bots die Trending Topics selbst beeinflussen. Und das bedeutet, dass sie das Umfeld gestalten, durch das wir uns informieren. Eigentlich fast. Twitter benutzt fast keiner in Österreich, auch in Deutschland. Also es gibt 150.000 Leute in Österreich, die Twitter benutzen und 4.000 Millionen Leute, die Facebook benutzen. Enormer Unterschied. Aber Twitter benutzen die Journalisten und das ist viel wichtiger. Warum? Der Journalist geht rein und sieht, okay, etwas passiert hier in den Trending Topics. Ich muss mich informieren und einen Artikel darüber schreiben. Bam. Ich habe schon viel mehr geschafft, als einfach in Facebook Nachrichten zu schicken. Weil jetzt die Journalisten verbreiten für mich die Nachrichten. Ich brauche das nicht machen. Ich bin zum richtigen Mensch gekommen. Und das wird auch zu einem algorithmisches Problem. Ob es Twitter ist oder Facebook, sie benutzen Algorithmen zu wählen, welche Nachrichten zu euch gezeigt werden oder welche Nachricht oder welcher Hashtag trendig wird. Wenn die Bots die Algorithmen manipulieren, dann die Algorithmen selbst verzehren die Themen der öffentlichen Meinung. Okay? Und dafür können wir nichts tun. Nur Twitter oder Facebook weiß, was da passiert. Okay? Es gibt einen Transparenzmangel da. Okay. Was haben Bots gemacht eigentlich? Welcher ist der Einfluss von Social Bots? 2016 US-Wahlen. Also Bessie und Ferrara haben analysiert, ich glaube, einen Monat vor den Wahlen den Twitter-Sphere und sie haben gefunden, dass 20% der Inhalte von Social Bots gemacht werden. Krass. Ein Fünftel ist sehr, sehr viel. Aber sie könnten nicht beweisen, ob und wie viel sie die öffentliche Meinung, die Topics, die Themen verzehren. Das haben sie nicht bewiesen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben wieder in unserem Datenbank gesucht nach dem Einfluss von Social Bots. Okay, hier sind die Mentions von Merkel, AfD und Schulz in den letzten 6 Monaten vor den Wahlen. Wahlen waren Ende September 2017. Hier können wir sehen, hier ist das Treffen von Merkel mit Trump. Diese sind Mentions. Das bedeutet, jeder Tweet, der AfD, Merkel oder Schulz drin hat, wird hier mitgezählt. Hier ist es zum Beispiel NATO-Gipfel. Hier war es genau, NATO-Gipfel, G20-Gipfel in Hamburg. Und dann hier war es TV-Duell, Merkel-Schulz. Hier waren die Wahlen. Seht ihr, was Merkwürdiges und Interessantes? Hier, obwohl AfD immer weniger als Merkel kriegt, plötzlich, bam. AfD wird viel, viel populärer. Okay, Schulz leider war kein guter Kandidat. Okay. So, wir haben gedacht, habt AfD Social Bots benutzt oder haben Social Bots einen Einfluss über AfDs Erfolg in den sozialen Medien? Und wir haben jetzt klassifiziert die Accounts, die diese Mentions gemacht haben, zwischen Bots und Nicht-Bots. Wir haben einfache Heuristiken benutzt, komplizierte Heuristiken und wir haben auch eine Plattform von der University von Indiana benutzt, wo man den Link in einen Account reingibt und Potomata sagt zu dir, ob es ein Bot ist oder nicht. Unsere erste Methode hat durchschnittlich so von 20% Social Bots bis so 13% herausgegeben. Die andere Methode so 3-4% bis 2 und Potomata hat immer so von 15 bis 8 rausgegeben. Was sieht man da eigentlich? Dass es gibt eine Abnahme für der prozentliche Anteil von Social Bots in den politischen Diskurs in Twitter. Was bedeutet das eigentlich? Dass AfD viel mehr Menschen gekriegt hat, weil die Menschen viel mehr über AfD geredet haben, nicht die Bots. Also wieder, der Mensch ist der Hauptfaktor, warum ein Thema verbreitet würde. Eigentlich fast 50% der politischen Diskussionen am Tag des Wahltags waren über die AfD. In unserer Datenbank, es gab keinen Tag, die letzten 2 Jahre, die ich dieses Ding mache, wo AfD nicht das populärste Hashtag war. Also AfD regiert in sozialen Medien. Okay, aber wir haben was anderes auch herausgefunden. Wir haben analysiert die Retweets, die die Parteien gekriegt haben. Wann retweetet man etwas? Wenn man etwas mag. Wenn ich habe einen Kumpel und der schreibt, Bodensee ist sehr schön und ich auch finde, dass Bodensee sehr schön ist, ich werde seinen Tweet retweeten. Warum? Ich kann nicht darauf kommentieren, wenn ich Bodensee schlecht finden würde, ich würde das nicht retweeten, weil ich kann die Nachricht nicht wechseln. Das bedeutet, wenn ich auch zustimme über etwas, dann retweete ich es. Und wir haben analysiert, wie viel Prozent der Tweets, die retweetet wurden, von Bots gemacht wurden für alle Parteien in Deutschland. Und was sieht man eigentlich? Je rechter die Partei wird, desto mehr Bots retweeten die Partei. Das ist sehr interessant. Ich kann das nicht begründen. Aber im Allgemeinen, was wir finden, auch in den sehr vielen Tweets ist sehr viel rechte Propaganda in Twitter. Auch von der USA-Seite, also von Alternative Right, die auch für Deutschland zum Beispiel sehr viele Tweets machen und so weiter. Okay, wir haben über Fake News und Bots geredet. Was ist mit Trolls? Was machen die Menschen, die da die ganze Zeit sind und reden und Inhalte verbreiten? Es gab einen Twitter-Skandal vor ein paar Jahren und Twitter hat fast 3000 Accounts gesperrt mit der Begründung, dass sie verbunden zu Russland sind. Wir wissen das nicht und wir können das nicht beweisen, deswegen nenne ich das einfach russische Trolls. Okay? Badawi, das ist Rechtschreibfehler, sollte W sein, Ferrara und Lehmann haben Tweets in USA von diesen Accounts gesammelt und sie haben sie analysiert. Und sie wollten sehen, ob es dahinter was steckt. Und es gab echt eine Strategie dahinter. Was haben die gemacht? Sie haben Inhalte beide von Demokraten und Republikanern Inhalte von Demokraten und Republikanern retweetet oder von Nachrichtenmedien von Demokraten und Republikanern retweetet. Sie wollten den öffentlichen Meinung systematisch beeinflussen. Sie haben nicht nur systemische Medien retweetet, aber auch nicht systemische. In den USA, das ist Breitbart und andere Webseiten, die auch die alternative Rechte benutzen. Die normalen Republikaner würden zum Beispiel Fox benutzen, Trumps Unterstützer würden Breitbart benutzen. Und so haben sie versucht, etwas zu machen, aber man weiß nicht was. Man kann aber Mustern finden. Interessant war, dass die Republikaner 31 Mal mehr Inhalte von diesen Accounts retweetet haben. Sie waren viel mehr auffällig in den Inhalten. Obwohl die Inhalte auch für Demokraten, manche Inhalte auch für Demokraten gut waren. Wir haben in unseren Datenbanken diesen Account gesucht. Und wir hatten fast 500 dieser Accounts in unserer Datenbank. 100 von denen haben auf Deutsch geredet. Und hier kann man sehen die Aufteilung von deutschsprachigen und nicht deutschsprachigen Accounts. Und man kann hier schon eine Strategie sehen. Die Das ist wieder vor den Wahlen letztes Jahr, den Bundestagswahlen. Ende September waren die Wahlen. Man kann schon ein Muster sehen. Je näher zu den Wahlen, desto mehr haben diese Accounts geredet auf Deutsch. Auf der anderen Seite, die englischsprachigen Accounts, die nicht in Deutschland zentriert waren, sie hatten eine andere Strategie. Hier ist es wieder G20-Gipfel. Und das wird noch interessanter eigentlich. Weil sie haben eine kleine Änderung in ihrer Strategie gehabt in Deutschland. Sie haben keine nicht systemische Medien retweetet, sondern nur systemische. Warum passiert das? Weil das Medienumfeld in USA und in Deutschland unterschiedlich ist. In USA ist es krass segregiert. Es gibt die Medien, die Demokraten folgen und die Medien, die Republikaner folgen. In Deutschland, egal man von welcher Seite ist, er wird immer die Welt ein bisschen lesen, immer ein bisschen die Süddeutsche Zeitung und so weiter und so fort. Man braucht nicht also diese alternative Medien haben kein Publikum in Deutschland. Deswegen haben auch diese Accounts nur Inhalte von systemischen Medien retweetet. Aber sie haben etwas Kluges gemacht. Sie haben die Nachricht gestellt und einen Kommentar daneben. Das Pro und das Contra der Nachricht war. Und so wollten sie die öffentliche Meinung beeinflussen. Wir haben, glaube ich, in diese 100 Accounts, ich komme dahin, noch, okay. Interessant war, dass diese 100 Accounts sehr oft von systemischen Medien in ihren Artikeln beinhaltet wurden. Sie haben geschafft, Teil der öffentlichen Meinung zu werden. Ich glaube, wir haben 2000 Artikel von systemischen Medien, wo Tweets von diesen Accounts als Meinung eines Persons auftauchen in Deutschland. Und hier ist es interessant, zum Beispiel, dass dieser Troll ist für Merkel in diesem Fall. Also sie haben es gab kein genaues Ziel, wir werden nur die Rechten unterstützen oder nur die Linken oder gegen die Merkel oder für die Merkel. Jeder Account hat sehr komisch verhalten. Er hat ein bisschen von alles unterstützt, damit es Followers sammelt. Und man weiß nicht genau, was man machen wird. Zum Beispiel, es gab Accounts, die über Dynamo Dresden geredet haben. Oder, was weiß ich, so lokale Nachrichten oder Sachen über andere Sachen, damit sie Followers sammeln. Und es war schon erstaunlich, dass wir so viele Medien gefunden haben, die Tweets von diesen Accounts benutzt haben. Natürlich mehr können wir nicht wissen in dieser Ebene über diese Strategie. Aber es war organisiert in alle Fälle. Und als letztes möchte ich weg von gezielte Manipulation reden, aber im Allgemeinen über die sozialen Medien als Plattformen, als Umfeld für politische Kommunikation. Die Plattformen wurden nicht für politische Kommunikation entwickelt und können das nicht machen, wie wir das uns vorstellen. Wie die Menschen, ein Beispiel ist die Aktivität der Nutzer in sozialen Medien. Es ist nicht gleich, es ist sehr ungleich verteilt. Das ist normal, auch wenn ich im Kaffeehaus oder in der Arbeit bin. Es gibt immer jemanden, der über seine Partei redet oder über Politik. Und es gibt immer der Kerl, der keine Lust hat, über Politik zu reden. Und es gibt manche, die ein bisschen darüber reden, weil jemand zu ihnen was sagt und so weiter. Das passiert auch in sozialen Medien. Also wir haben im ganzen Jahr 2016 die 7 Seiten von den deutschen Parteien analysiert, der großen deutschen Parteien. Wir haben die Aktivitäten von mehr als, das ist falsch, es ist mehr als 1,5 Millionen Menschen. Und wir haben gesehen, dass die meisten zum Beispiel nur ein Like oder nur einen Kommentar gemacht haben. Es gab manchen, die zu viele Likes oder zu viele Kommentare gemacht haben in einem Jahr. Und natürlich, hier nehmen wir nicht unter Berücksichtigung die Menschen, die nur lesen. Okay? Wahrscheinlich die Anzahl der Menschen, die nur lesen, nicht schreiben, ist irgendwo hier. Okay? Es ist viel, viel größer. Okay, das ist okay, da ist das ein Problem. Es ist nicht ein Problem per se, aber es kann ein Problem werden, wenn man die Algorithmen der Plattformen berücksichtigt. So, in Deutschland 5% der Nutzer waren verantwortlich für 25% der Inhalte. 20% der Nutzer waren verantwortlich für 56% der Inhalte. In Österreich, die Journalistin Ingrid Brodnik hat was Ähnliches gemacht und sie hat herausgefunden, dass 20% der Nutzer verantwortlich für 73% der Inhalte sind. Sie reden allein eigentlich, also wirklich, also das ist enorm. Und wo ist das Problem jetzt? Dass diese Nutzer, diese hyperaktiven Nutzer, die nur die reden und die anderen reden nicht, ihre Meinung sagen. Und ihre Meinung ist nicht gleich mit der Durchschnitt der Gesellschaft. Das bedeutet, dass sie liken besondere Inhalte, sie kommentieren über besondere Themen, die nicht dieselben sind wie die durchschnittliche sozialen Medien Nutzerbevölkerung. Okay? Das bedeutet, die Bevölkerung in sozialen Medien ist nicht repräsentativ der echten Gesellschaft, Bias Nummer 1. Und jetzt die Inhalte, die in den Medien verbreitet sind, sind nicht repräsentativ der Nutzer der Plattformen, Bias hoch 2 jetzt. Okay? Und jetzt gibt das Problem, dass die Algorithmen da sind und sie bevorzugen zu uns, was populär ist. Welche Inhalte sollen wir sehen? Und es ist gut, wenn vielleicht ist es harmlöser, wenn zu mir eine bestimmte Art von Bier vorgeschlagen wird, weil ein hyperaktiver Nutzer sehr viel dieses Bier trinkt. Aber was ist, wenn der hyperaktive Nutzer über Politik sich interessiert und ich politisch Werbung kriege? Das bedeutet, die Algorithmen verzehren wieder die politische Kommunikation, ohne das zu möchten. Potenziell. Das Problem wieder ist, dass wenn man guter Informatiker ist, man kann das Problem lösen. Die Frage ist, lösen Sie das Problem da in den Plattformen? Und das wissen wir nicht, weil es gibt keine Transparenz, was die Firmen da machen. Wir wissen nicht. Und dieses Problem ist jetzt ein politisches Problem. Und wir müssen sehen, was da passieren werden kann. So, insgesamt, ich habe 4 unterschiedliche Themen erwähnt, die die letzten Jahre aufgetaucht sind. Das ist aber nicht das Ende der Welt. Okay? Die Welt ändert sich, wir kriegen auch viel mehr Möglichkeiten. Wir können viel mehr sagen durch soziale Medien und plus, wir können auch diese Effekte herausfinden, obwohl wir nur Nutzer oder Forscher sind. Und wir können was darüber machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Orestis, wir haben davor gesagt, wir dürfen per Du sein, das erleichtert auch, dass ich den Nachnamen nicht so
gerne
aussprechen muss. Vielen Dank. Spannende Einblicke, hintergründige Einblicke. Ich würde mit einer ersten Frage starten und nachher würde ich auch gern das Mikrofon ins Publikum geben, falls eine Frage aufgetaucht ist. Nämlich jetzt ganz am Schluss hast du noch gesagt, wir wissen nicht, was dahinter passiert, weil es gibt keine Transparenz. Meinst du, irgendjemand weiß aber im Hintergrund, was wirklich passiert? Weil es ist ja alles schon so komplex und so viele Algorithmen, dass viele ja behaupten, dass auch die Social Media Plattformen selber teilweise nicht mehr genau wissen, was angezeigt wird und weiterverbreitet wird.
Also jein. Sehr gute Frage. Also der Algorithmus drin ist sehr kompliziert und man kann nicht einfach sagen, warum ein mathematisches Wert irgendwo zugeordnet würde. Aber man kann wissen, was der Algorithmus optimiert, welche Daten nimmt er unter Berücksichtigung und wie. Und wenn wir das wüssten, wir könnten auch diese Fragen beantworten. Also einfache Eigenschaften der Algorithmen können viel auch politisch helfen, wenn wir diese Eigenschaften wüssten.
Danke. Gibt es eine Frage, Anregung? eine Kritik. Bitte schön. Martina Pointner kommt von hinten.
Ja, also vielen Dank für die Einblicke. Meine Frage wäre, Sie haben gesagt, dass vor allem sich die rechten Kräfte dieser Bots und Trolls bedienen. Kann man sagen, dass die anderen politischen Kräfte, sagen wir mal im Spektrum eher Mitte links angesiedelt, zu blauäugig sind oder sollten sie sich auch dieser Hilfsmittel bedienen?
Also so, ich würde keiner soll Social Bots benutzen, sowieso, oder Fake News und so weiter. Dann ist es die Frage, ob jemand das benutzen muss oder gut ist. Es ist eine Frage, wie soll die politische Kommunikation überhaupt stattfinden. Also ich finde es problematisch, dass es gibt eine Plattform, wo es Fake Accounts gibt und die Journalisten davon sich informieren. Und das ist auch eine kulturelle Frage. Die Linke haben immer ihren Wahlkampf anders gemacht als die Rechte zum Beispiel. Und das finde ich okay. Aber mehr kann ich auch nicht sagen. Also Lösungen vorschlagen, über was die Parteien machen sollen und was nicht.
Eine kurze Nachfrage. Auf welcher Ebene müsste man das politisch lösen? Sprich auf europäischer Ebene oder auf
lokal, landesweite, national, europäisch.
Bitte ganz hinten, Joe Rupp.
Sie haben ganz kurz erwähnt, Cambridge Analytics. Können Sie dazu ein bisschen mehr sagen, weil ich glaube, es hat auch andere Dimensionen gehabt. Und was das für eine Rolle spielt und wie das auch reagiert werden kann.
Okay, also es hat mit so mit Privatsphäre unserer Daten zu tun, der Skandal. Es war eigentlich nicht im ersten Sinne ein Problem von Facebook, weil die Daten wurden nicht von Facebook zu Cambridge Analytica gegeben. Also jemand hat eine App entwickelt und wenn man eine App in Facebook entwickelt, man kann die Daten benutzen, die man kriegt von der App. Die Menschen haben zugestimmt, die Daten zu den App zu geben und dann der die App hatte, hat die Daten zu Cambridge Analytica verkauft. Das war das Illegale. Es würde Facebook eigentlich nicht direkt betroffen. Okay? Facebook hatte bestimmte Sicherheits- und so Gemeinschaftsregeln, die wie Google hat und so weiter und so fort. Und das ist passiert. Aber weil die öffentliche Meinung so stark reagiert hat, hat Facebook gesagt, okay, wir müssen was ändern, damit die Leute auf unsere Plattform benutzen. Das bedeutet nicht, dass jemand in Google oder andere Dienste weniger Daten von sich selbst gibt. Vielleicht viel mehr eigentlich. Aber es ist nicht so ein Skandal stattgefunden, damit wir das hören, sehen und sagen, okay, was sollen wir tun?
Kalispera, Mr. Oresni.
Kalispera.
Wissen Sie, dass es eine ganz, ganz berühmte Facebook-Oper gibt? Sie wurde im 19. Jahrhundert von einem ganz großen Komponisten und sie wird noch immer gespielt. Und in dieser Oper gibt es eine ganz berühmte Verleumdungsarie. Kennen Sie die?
Nee.
Es ist der Papier von Sevilla. Und da geht es um ein Thema, wo eben ein Mensch durch Verleumdungen, also Facebook, aus dem Feld geschlagen werden soll. Das ist wirklich eine ganz tolle Oper. Also Verleumdung und damit Facebook hat es schon immer gegeben.
Fake News. Nicht Facebook, sondern Fake News.
Fake News, pardon.
Ja.
Hat es also schon immer hat es schon immer gegeben.
Ja?
Das, was das Besondere an der heutigen Zeit ist, so meine ich, ist der unglaubliche Umfang, oder?
Ja.
Und übrigens dieser Verleumder wurde neutralisiert in dieser Oper, indem er bestochen wurde. Und die Oper ist glücklich ausgegangen für das Blatt.
Was soll jetzt passieren mit Leuten, die Fake News verbreiten, ist die Frage, oder?
Jeder, wo Fake News verbreitet, wird neutralisiert.
Nee, aber Sie haben recht, das Phänomen gab es auch früher. Es gibt einen deutschen Philosoph, Erzensberger, der hat ein Buch, Bewusstseinsindustrie, geschrieben und er hat das gemacht. Er hat alle deutschen Zeitschriften jeden Tag gekauft und er hat vergleicht, was wie die Themen sie anders vorgestellt haben. Das ist sehr interessant, wenn jemand Bock hat, darüber zu lesen.
Danke. Ich hätte eine Frage wegen die großen Plattformen, die leiden jetzt wirklich unter diesen Fake News. Was machen Sie jetzt wirklich dagegen? Haben Sie irgendwann, also Sie haben gesagt, Sie haben gar keinen Plan, was Sie machen können, aber die müssen irgendwelche Maßnahmen treffen, dass sie wieder ein bisschen Glaubwürdigkeit gewinnen und alles.
So, sehr viele Länder wollten was dagegen machen. Und Länder, die viele hier nicht als Demokratien bezeichnen möchten. Würden. Und ihre Lösung war, alle Daten zu Monitoring über alle Daten machen und können sagen, okay, der soll jetzt erwischt werden und das ist falsch und der muss ins Gefängnis. Das ist nicht die Lösung. Okay? Jeder hat Recht, falsch zu sein, okay? Bewusst oder unbewusst. Und natürlich, deswegen muss man schon nicht über krasse Lösungen denken. Man muss auch denken, dass Facebook eine Firma ist und kein Gericht oder jeder Facebook. Also der Staat muss antworten zu dieser Frage. Also in Deutschland gibt es zum Beispiel NetzDG, der sagt über Hate Speech, nicht Fake News direkt, aber so ähnliches. Wenn jemand schimpft oder etwas Diskriminierendes sagt, dann muss Facebook den Account sperren und der Mensch soll zum Gericht vielleicht gehen, zum Beispiel. Aber das ist auch wieder schwierig zu sagen, ob er gut oder schlecht ist. Meiner Meinung nach, zum Beispiel Pizzagate als Fake News, es ist eine Dummheit. Sorry, aber die Menschen müssen, damit es hätten zu den Menschen und nicht zu den Plattformen, die das verbreiten. Wenn die Menschen sowas glauben, dann muss man die Menschen bilden. Das ist keine Lösung von jetzt, heute zu morgen, aber vielleicht ist es Zeit zu sehen, dass die öffentliche Meinung hat sich verändert. Es gibt soziale Medien, man muss das von der Schule her lernen und damit man das in seinen Gedankenweise integriert hat.
Also dann sehen Sie insgesamt Europa da fortschrittlicher wie Amerika, um diese Sachen zu unterbinden?
Nein, diese Phänomene sind viel, viel kleiner in Europa. Es ist unvergleichbar. Es gibt nicht solche Webseiten, viel weniger. Aber natürlich, wenn jemand was glauben möchte, er wird das glauben. Es ist viel besser als eine Pressekontrolle zum Beispiel, meiner Meinung nach.
Und bevor man auch das mit der Bildung, was ein längerfristiges Projekt ist, ist natürlich auch schon das Bewusstsein, dass es solche Dinge gibt, Fake News, Bots, Social Bots und so, ist auch schon ein erster Schritt, wenn man dann für sich auch schon vielleicht noch einmal eine Schleife macht, stimmt das jetzt, ist das Fake News oder nicht?
Ja, genau.
Das hilft auch schon. Darum ist auch der heutige Vortrag auch schon gut, wenn man sich dann selber bei den Nachrichten überlegt, war das jetzt Fake News? Bitte schön.
Schönen guten Abend, danke für diesen Vortrag. Der Arbeitstitel des heutigen Abends war aber, wie viel Manipulation ist okay? Und wenn wir jetzt schon Fachmann hier haben, würde ich gerne diese Frage beantwortet haben, entweder von Ihnen oder von jemand sonst im Publikum. Denn es herrscht eigentlich allgemein in unserer Gesellschaft Konsens darüber, dass Manipulation nicht okay ist. Deswegen war der Titel so herausfordernd und bräuchte für mich für diesen Abend noch einen Abschluss, eine abschließende Beantwortung.
Okay, also ich habe Philosophie früher studiert und ich werde antworten, was ist Manipulation überhaupt? Ist das nicht die Werbung, die jeden Tag wir sehen, Manipulation? Wenn man diese Frage erstmal antwortet, dann kann man auch diese Frage antworten, würde ich sagen.
Ja, kurz, wir kommen anschließend noch einmal. Da ist noch eine Frage.
Wir haben immer über Politik gesprochen, auch Unternehmen, Firmen im Marketing und in den sozialen Medien sehr stark. Inwiefern sind da, spielen Bots da eine Rolle auch? Weil auch Apple und so weiter wird es ja nutzen, oder?
Ich weiß nicht, ob Apple Bots benutzt, aber es gibt schon Firmen, die für Werbung Bots benutzen, ja. Auf jeden Fall. In Instagram sehr viel, zum Beispiel.
Und findest du das legitim und okay?
Es ist nicht legitim.
Um eine Teilfrage zumindest auch zu beantworten, deine persönliche Meinung?
Es ist nicht legitim per se, weil die Webseiten verbieten, dass man automatisierte Accounts haben, außer Twitter. Also in Instagram und Facebook ist es nicht offiziell erlaubt von der Plattform her. Aber eine automatisierte Werbung ist eine automatisierte Werbung.
Immer. Jetzt kommt die Nachfrage.
Sie haben es ja vorher schon mal angesprochen. Würden Sie als Wissenschaftler sagen, eine Demokratie muss das aushalten? Sie haben es vorher sehr abwertend gesagt. Staaten, die wir nicht als demokratisch bezeichnen würden, regulieren diesen Verkehr, diesen Datenverkehr wesentlich mehr, als es bei uns der Fall ist. Könnte man prinzipiell sagen, eine gut funktionierende Demokratie muss diese Fake News aushalten?
Ich glaube, in einer gut funktionierenden Demokratie, man muss tolerant sein. Also nicht stark regulieren. Weil alles, was passiert in einer Gesellschaft, bis ein bestimmter Teil, dass es nicht sehr schlecht ist, ist es auch okay, so zu finden. Weil so kann die Gesellschaft entwickeln. Aber diese sind alle hypothetische Fragen. Und keiner Staat bis jetzt hat eine gute Antwort dafür.
Aber ich verstehe Sie schon richtig, dass Sie eigentlich sagen, diese Fake News, also aus Ihrer Interpretation, hätte ich Sie jetzt eigentlich nicht so verteufelt gesehen bei Ihnen.
Also in unserer Forschung, wir haben in Deutschland, und ich kann über Deutschland reden, wo wir uns geforscht haben, wir haben kaum Fake News gefunden. Und deswegen würde ich auch nicht das verteufeln für Deutschland. Vielleicht in einem anderen Land, zum Beispiel in Ländern, wo es niedrige Datenschutz gibt, wie Brasilien oder Indien, was heutzutage passiert ist, man hat die Handys der ganzen Bevölkerung und man schickt zu ihnen Nachrichten in WhatsApp. Und das kann außer Kontrolle gehen, weil dann kann man jeder irgendetwas zu jemandem schicken und wirklich Propaganda machen. Also in der nächsten Ebene. Und da muss man was tun. Da gibt es ein Problem in vielen Ebenen.
Ich glaube, das war das, was der Kollege hinten gemeint hat. Europa ist da, Sie sagten, wir sind noch nicht so weit, aber ich glaube, es funktionieren bei uns die Regulatoren besser, oder?
Weil andere Sachen vorher funktioniert hatten. Also wie Datenschutz.
Ist nicht das Problem daran anschließend auch, dass man, wenn man zu stark reguliert, dass man dadurch auch viele andere trifft, die man eigentlich gar nicht treffen möchte, weil das Thema Datenschutz, genau. Grundverordnung, hat man natürlich, hat einen legitimen Grund, warum man das macht, und man trifft natürlich jetzt aus Wirtschaftssicht natürlich auch viele kleinere, mittlere Unternehmen, die eigentlich nur bisher noch nicht irgendwie halb im Kriminal waren und jetzt müssen sie plötzlich alles machen.
Genau, auf jeden Fall. Und nicht nur so, es kann Leute betreffen, die unabsichtlich was geschrieben haben, weil sie was gehört haben, sind keine Kriminelle zum Beispiel. Und deswegen ist die ethische Antwort sehr schwierig in solchen Fällen. Oder wenn es irreführende Informationen gibt, es ist nicht keine Lüge da, kannst du jemanden bestrafen, weil seine Perspektive geäußert hat. Das ist wieder schwierig.
Da sieht man den schmalen Grat. Gibt es noch eine weitere Frage oder Anregung? Weil ansonsten meine letzte Frage wäre auch die Überschrift gewesen, wie viel Manipulation ist okay, was deine persönliche Meinung ist. Du hast es gut beantwortet. Was heißt Manipulation? Also es gibt keine finale Antwort, oder möchtest du es noch einmal versuchen?
Nee, ich werde keine. Nee, nee.
Nicht?
Nee,
okay,
nicht, also
alles klar. Dann dürfen wir uns ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute in Vorarlberg warst und uns da den Einblick auch in die Wissenschaft diesbezüglich gegeben hast. Allen, die hier waren, auch herzliches Danke fürs Kommen. Hinten gibt es jetzt noch etwas zu essen und etwas zu trinken. Und wir freuen uns im nächsten Jahr, wenn sie wieder so zahlreich zur nächsten Innovation Night kommt.
einen schönen Abend und nochmal danke fürs
Vielen
Kommen.
Vielen Dank.
Danke.